Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Ja, und ihr habt es vielleicht gesehen, diese Woche bei Rewe im Angebot, Ritter Sport und bei Edeka Milka Schokolade. Und es soll jetzt hier ja nicht um Schnäppchen gehen, sondern wir sprechen über Lebensmittel, die wir jetzt gerade kaufen können hier in Deutschland, so wie immer, aber die Menschen in Russland auch in ihren Supermärkten bekommen, übrigens teilweise auch in deutschen Supermärkten. Dazu gehört auch Ritter Sport und eben Milka von Mondelez unter anderem. All diese Unternehmen verkaufen ihre Produkte weiterhin dort, auch 3,5 Jahre nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und wenn man da ein gutes Geschäft macht in Russland, dann zahlt man natürlich Steuern, so wie bei uns auch. Und die Steuern, die werden dann unter anderem genutzt, um Waffen zu produzieren, letztlich also um die Ukraine weiterhin anzugreifen. In diesem Podcast soll es darum gehen, welche Produkte überhaupt bei uns hier in Deutschland ständig im Einkaufswagen landen, die an diesem Russlandgeschäft weiter partizipieren möchten und das auch tun. Und da sind eine Menge deutsche Unternehmen mit dabei und Produkte, die wir alle mögen, von denen erzähle ich euch gleich. Und wir wollen schauen, tja, wie sollen wir denn jetzt damit umgehen beim nächsten Einkauf? Darüber spreche ich unter anderem mit Wladyslawa Worobjowa. Das ist eine junge Ukrainerin, die von Deutschland aus als Aktivistin immer wieder Beachtung für die Ukraine versucht zu organisieren über ihren Verein Vice und vor allem für große Zusammenhänge sensibilisieren möchte. Und das wollen wir hier ja auch bei Radikal und Reduziert. Und deshalb habe ich mal bei einigen Unternehmen nachgefragt, was die mir so erzählen würden über ihr Russlandgeschäft. Das alles gibt es im ersten Teil. Und im zweiten sprechen wir auch noch über russische Produkte, die bei uns im Supermarkt zu finden sind und manchmal, ohne dass wir es merken, dann auch bei uns auf dem Teller landen, einfach weil wir die Produkte gar nicht als russische erkennen. Dafür ist die Verbraucherschützerin Britta Schautz heute mit dabei. Also, es gibt eine Menge zu besprechen. Es geht nicht um Boykottaufrufe, sondern darum, uns umfassend zu informieren. Denn das hier ist Radikal und Reduziert. Ich bin Martin Drosel und jetzt entlarven wir wieder einige Geheimnisse einer ganzen Branche. Los geht's. Tja, und ich starte einfach mal damit festzustellen, wie paradox die ganze Situation ist. Also nicht nur, dass wir hier Lebensmittel kaufen, die es in Russland auch gibt, ja, so weit, so einfach. Nee, wir sprechen hier ständig über die Problematiken, die es gibt, von denen wir ganz einfach auch hier im sicheren Deutschland betroffen sind. Es geht um Sanktionen, um Waffenlieferungen, darum, wie Wladimir Putin seinen Angriffskrieg finanziert, wie er die Kriegskasse auffüllt. Was dabei aber immer wieder untergeht, ist, dass wir alle das letztlich und wenn schon über ein paar Ecken dann aber doch auch tun, indem wir gewisse Produkte weiter konsumieren und Unternehmen letztlich finanzieren, die auch in Russland ihre Steuern zahlen. Wem das jetzt schon zu einfach dargestellt ist, gerade die bitte ich dann jetzt dran zu bleiben, denn wir reden darüber, ob es zu einfach ist oder ob man es sich anderes Ende des Spektrums zu einfach macht, wenn man sagt, dann kaufe ich diese Produkte halt nicht mehr. Während dieser Recherche gab es einige zeitliche Zufälle. Am Montag ist der Außenminister in der Ukraine und spricht dort vor Ort, Zitat, von Bombenterror. Und fast zeitgleich bekomme ich eine E-Mail von einem deutschen Unternehmen, das einen ganz bekannten Joghurt herstellt, mit einer dann doch recht kurzen Antwort zum Russland-Geschäft. Passte für mich in dem Augenblick irgendwie so gar nicht zusammen. Aber genau das ist der Punkt. Das alles gehört gerade zusammen. Und das Unternehmen, das mir am Montagmorgen diese E-Mail geschickt hat, das ist übrigens Ehrmann. Kennt ihr? Wir alle kennen den Joghurt, ist auch ständig günstiger zu haben im Sonderangebot. Und ich habe noch mehr E-Mails verschickt. Ich habe Hochland angeschrieben, die Hochlandscheibenkäse. Kennt ihr? Ich habe natürlich Mondelez angefragt, unter anderem wegen Milka. Ich habe Ritter Sport angeschrieben oder die Firma Stork, die produziert ja auch Süßwaren. Nimm 2 kennt man beispielsweise oder Knoppers. Ich habe Beiersdorf gefragt, den Hersteller von Nivea. Die Antworten, die ich da bekommen habe, sofern ich welche gekriegt habe, die erfahrt ihr dann später hier im Podcast. Und heute, während ich in den letzten Zügen der Produktion sitze für diese Episode, bekomme ich die Nachricht, dass die riesengroße Firma Mars sich in Russland ein noch im Bau befindliches neues Logistikzentrum schon per Mietvertrag quasi gesichert hat. 40.000 Quadratmeter in der Nähe von Moskau. Das Russlandgeschäft von Mars scheint gut zu laufen. ganz bemerkenswert, wenn man sich vor allem vorstellt, dass 2022 die Firma noch gesagt hat, das Russland-Geschäft, das fahren wir jetzt mal ganz stark runter. Mars übrigens stellt nicht nur den Schokoriegel her, sondern auch Hundefutter oder Pedigree oder Katzenfutter, Whiskas oder auch für Leute, die nicht so gut kochen können wie andere, ich zum Beispiel, Miracoli. Auch das kommt von Mars und damit sind wir schon mitten im Thema. Die Frage ist, sollte ich jetzt einfach darauf verzichten, sowas zu kaufen, nur weil die jetzt in Russland weitermachen? Oder nützt das alles nichts? Oder ist es, wie ich schon gesagt habe, zu einfach? Tatsache ist, man müsste nicht in Russland weiter Geschäfte machen. Einige Unternehmen haben gezeigt, dass sie schon 2022 ausgestiegen sind. Und es gibt auch Beispiele, auch darüber sprechen wir heute, die bis jetzt sogar ganz aktuell noch aus dem russischen Markt aussteigen. Ein Beispiel, was ich ganz schön finde, zu McDonald's ist raus. Burger King dagegen ist noch da, Coca-Cola ist raus, Pepsi ist aber noch da. Es ist wichtig, diese Firmen zu nennen, gerade für uns Deutsche. Warum? Es gibt eine Liste, die hat die Kiev School of Economics gemeinsam mit einer NGO, die B4 Ukraine heißt, erstellt. Und auf dieser Liste wird aufgelistet, welches Land wie viel Steuern in Russland zahlt auf Unternehmensgewinne. Und im Jahr 2023 war Deutschland auf dieser Liste auf Platz 2. Ja, mit 693 Millionen Dollar Steuern direkt an den russischen Staat. Da geht es natürlich nicht nur um Lebensmittel. Trotzdem, dieser Platz 2 ist aus meiner Sicht Grund genug, mal drüber zu sprechen. Auf Platz 1 übrigens Unternehmen, die in den USA ihren Unternehmenssitz haben, die haben sogar 1,2 Milliarden Dollar gezahlt. Und unter den Top 20 steuerzahlenden Unternehmen in Russland sind übrigens die schon erwähnten Mars, Mondelez, der Milka-Hersteller und eben PepsiCo, auch die habe ich jetzt gerade schon genannt. Es ist also relevant, über diese Unternehmen zu sprechen, denn wer so viel Geld auch heute noch in Russland zahlt, der hat natürlich, ob er will oder nicht, eine gewisse Mitverantwortung dafür, dass eben das Geld dort ist und was damit im Anschluss passiert, ist halt kein Geheimnis. Ich bin froh, darüber heute sprechen zu können, unter anderem mit Wladislava Worobjowa. Sie ist 22 Jahre alt, kam vor 8 Jahren mit ihrem Vater und der kleinen Schwester aus Kharkiv nach Berlin, hat aber in der Ukraine natürlich immer noch Verwandte. Die Mutter ist da, andere Verwandte sind dort und auch sehr, sehr gute Freunde von ihr. Trotzdem von Berlin aus arbeitet sie jetzt als Aktivistin im Verein Vice, den hat sie mitgegründet, um immer wieder aufmerksam zu machen auf wirtschaftliche Zusammenhänge darauf, wie wir eben, ob wir es wollen oder nicht und ob wir es wissen oder nicht, teilweise von Deutschland aus, Putins Kriegskasse füllen. Natürlich fordert sie, dass sich Unternehmen zurückziehen vom russischen Markt. Ich werde aber mit ihr darüber sprechen, ob es denn wirklich so einfach ist, wie es sich als Aktivistin fordern lässt. Und nebenbei bemerkt, sie geht natürlich auch in Deutschland einkaufen und ich frage mich, was das für ein Gefühl ist, diese Produkte dann hier im Regal zu sehen, von denen sie weiß, vom Geld, das die in Russland verdienen, wird die nächste Drohne gekauft. Aber ich kann auch sagen, ich habe das Glück gehabt, mit einem Unternehmensvertreter sprechen zu können, von einem deutschen Unternehmen, mit dessen Produkten wir alle aufgewachsen sind, aber nicht nur wir, sondern auch russische Menschen kennen diese Produkte seit Jahren, 1:1 dieselben, die wir auch kaufen. Das Gespräch fand ich sehr erhellend. Ich werde daraus berichten und muss zugeben, danach habe ich die ganze Sache zumindest nicht mehr so schwarz-weiß oder einfach gesehen, wie ich anfangs dachte, dass man sie sehen könnte. Ich werde aus dem Gespräch gleich berichten und auch Wladislavas Meinung interessiert mich natürlich zu dem, was mir der Vertreter dieses Unternehmens erzählt hat. Jetzt freue ich mich aber erstmal, dass sie da ist. Hallo Wladislava.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass wir heute sprechen könnten. Genau, und ich als eine Ukrainerin aus Kharkiv, aus Osten, meiner beste Freundin kommen aus Donetsk und Luhansk, die von Russland okkupierten Territorium sind. Deswegen, also wir wussten schon seit langem, wie sich Krieg anfühlt. Genau, aber ich bin seit 8 Jahren in Berlin mit meinem Vater und dann ist meine kleinere Schwester hierher gekommen. Aber meine ganze Familie ist vor dem Angriffskrieg oder während des Angriffskrieges war in der Ukraine. Kharkiv ist schon, genau, schon sehr nah an die russische Grenze. Ich habe da immer noch in meiner Familie, mein Verwandte, aber das ist auch einer der Gründe, warum wir mit Aktivismus angefangen hatten. Wir als Vice, eine Organisation, die in Berlin basiert, aber ist eine ukrainische Organisation, wir haben uns gesammelt gefunden, einen Monat, also ein paar Monate vor dem Angriffskrieg. Deswegen, also wir hatten angefangen mit einer mit Demonstration, das ist genau was, also mit was wir als Vice angefangen hatten. Aber danach, als Angriffskrieg angefangen hat, hatten wir alles gemacht. Humanitäre Hilfe, also Accommodation finden für Flüchtlinge, die dann nach Deutschland gekommen sind, politische Aktionen, Kampagnen machen jetzt. Wir haben uns jetzt darauf entschieden, dass wir haben drei Richtungen, in denen wir arbeiten. Das ist Cultural Diplomacy, Advocacy for Ukraine and Fundraising.
Okay, und es ist natürlich jetzt klar, nachdem du 8 Jahre hier bist, du hast einen Einblick sowohl in das, was die Menschen vor Ort in der Ukraine erleben und das Leid, das dort täglich produziert wird. Und du siehst, wie Deutschland speziell, aber auch das europäische Ausland den Angriffskrieg wahrnimmt. Mir ist aufgefallen, wir reden ja gerade von Deutschland aus, du wirst es ja auch mitbekommen haben, immer sehr viel über Waffenlieferungen, vielleicht noch über Geld oder über Sanktionen. Was aber immer wieder untergeht, das ist mein Eindruck und das sieht man auch, wenn man es recherchiert, ist, es gibt natürlich auch viele deutsche Unternehmen, aber auch Weltmarken, die in Russland weiterhin aktiv sind. Das heißt also, entweder produzieren sie vor Ort oder verkaufen ihre Produkte dort weiterhin in Russland, Produkte, die wir auch in Deutschland genauso bekommen. Es ist also kein Nischenthema, denn es geht ja darum, wer in Russland erfolgreich ist mit seinem Unternehmen, wie bei uns auch, der zahlt dafür Steuern. Seit Anfang des Jahres, meine ich, ist diese Steuer sogar gestiegen von 20% auf 25%. Und wofür wird Steuergeld verwendet? Unter anderem eben für Aufrüstung in Russland. Meine Frage also zum Einstieg an dich, ich wollte jetzt vor allem unsere ZuhörerInnen mal mitnehmen, wie überrascht warst du, dass mal jemand auch über dieses Thema sprechen möchte?
Ich will über das sprechen mit unserer Organisation. Ich glaube, alle Ukrainer und Ukrainerinnen wollen über diese Themen sprechen. Deswegen ist es nicht so, dass wir sind überrascht, aber wir freuen uns sehr. Und das Ding ist, dass bei uns in Nietzsche, wir hatten schon, ich glaube, von unserer zweite Demonstration und an einen Slogan gemacht. Wir haben keine Geschäfte mit Russland. Und das war sehr wichtig und wir haben das seit Anfang an gesagt. Wir hatten auch Aktivisten getroffen, die Blockaden machten vor Metro oder für Metro-Trucks. Wir haben auch selber Demonstrationen und Aktionen organisiert gegen Hugo Boss, gegen Milka, gegen Rita Sport. Also bei uns ist dieses Thema schon seit Anfang an sehr wichtig. Und wir haben darüber gesprochen und auch Kampagnen gemacht. Aber das Ding ist, dass wir müssen verstehen, dass es nicht so leicht ist, klar. Aber ja, das Ding ist, dass was Menschen in Deutschland, was ich sehe, was die nicht verstehen, ist dieser indirekte
Connection. Zusammenhang.
Ja, Zusammenhang zwischen Geschäfte in Russland, Steuergelder und Kriegsbudget. Das Kriegsbudget in Russland hat in diesen Jahren seit 2022 gestiegen. Und wir müssen verstehen, dass diese Steuergelder, obwohl die von deutschen Marken, von deutschen Geschäften in Russland bezahlt wurden, die gehen indirekt in Kriegsbudget, weil Russland aufrüstet sich jetzt gerade. Jetzt gerade hat ein Kiew Independent einen super Artikel gemacht über Aufrüstung in Russland, dass die machen interkontinentale Raketen und die wollen einen langen Krieg machen und einen großen Krieg machen. Und für uns ist es absurd, als Ukrainer und Ukrainerinnen, als Menschen, die Ukraine unterstützen, weil einerseits haben wir in Deutschland eine Regierung, die über Waffenlieferungen spricht, die Ukraine unterstützt, aber andererseits andererseits haben wir nicht genug Sanktionen, haben wir immer noch Frozen Assets, ja, die man nicht benutzen kann, weil diese deutschen Marken immer noch da in Russland bleiben. Krieg ist nicht leicht. Und Leid und Schmerz ist ein Teil davon. Aber diese ganze Economics, Finanzierung, die da, es spielt eine sehr große Rolle. Und wir müssen darüber so viel wie möglich sprechen. Und es ist möglich, aus den russischen Business-Sphere auszutreten. Es ist nicht leicht, aber es ist ein Sacrifice, den man machen muss, weil Russland tötet jeden Tag Menschen in der Ukraine. Im Juni hatten 5000 Drohnen Ukraine angegriffen. In nur Juni 2025. Juni. Mhm. Ein Monat. Es ist wirklich absurd. Wir haben diesen Krieg jetzt seit 2014, seit 2022, Angriffskrieg. Und das Ding ist, dass diese Marken, diese Geschäfte hatten schon lange, lange Zeit, seit 2014, einen Ausstieg zu machen.
Dann lass uns mal darüber sprechen und über die Firmen, die nach deiner Ansicht 11 Jahre Zeit hatten. Also von Rittersport wissen wir, das ging ja sehr rund, auch russische Kinder wollen Schokolade essen oder mögen Schokolade, so in etwa, wurde gesagt. Ich habe gelesen, dass der Mondelez-CEO, also Mondelez ist die Firma, die Milka herstellt, die Oreos herstellt und so weiter, Dirk van de Put, sagte in einem Interview mit der Financial Times, Investoren würden es moralisch nicht kümmern, ob seine Firma weiter Geschäfte in Russland mache oder nicht. Und ohne Druck von Investoren habe er keinen Grund, sich von dort zurückzuziehen. Wenn man solche Aussagen hört, also einmal ein Weltunternehmen und einmal das deutlich kleinere, muss man dazu sagen, Rittersport aus Deutschland, dann könnte man natürlich einerseits sagen, okay, da sprechen Wirtschaftsleute und was sie sagen, stimmt. Und man könnte auch sagen, ist ein ganz schöner Stretch von den 5000 Drohnen zu einer Tafel Rittersport in Deutschland. Was glaubst du, was läuft hier schief, auch in der Kommunikation, in der Wahrnehmung, dass diese direkte Verbindung, die es zumindest über Steuergeld ja gibt, nicht wirklich wahrgenommen wird und nicht wirklich thematisiert wird?
Diese ganze,
du musst durchatmen, ja, wegen der Zitate?
Nee, also erstens, weil wirklich, aber das Ding ist, dass das kann ich auch verstehen. Also es gibt nicht genug Druck von deutschen Regierungen auf die Marken. Es gibt nicht genug Dialog, Kommunikation darüber. Ich glaube, dass Menschen haben so, also deswegen bin ich sehr dankbar für Before Ukraine und andere Organisationen, die sich darum kümmern, auch Kiev School of Economics, die darüber diese Artikel machen, die machen sehr viel Statistics, um Menschen zu zeigen, wie es diese Connection, diese Verbindung zwischen Steuergelder, Kriegsbudget, weil das ist sehr, also ich meine, ich muss schon ehrlich sein, würde ich, also wenn ich keine Ukrainerin sein werde und ich jetzt in Deutschland mein ganzes Leben gewohnt hatte, würde ich nicht wissen, was Krieg ist. Also würde ich nicht wissen von diesen Verbindungen, ich würde nicht wissen von diesen Verbindungen zwischen Steuergelder, Kriegsbudget und allem. Und das ist okay. Aber das Ding ist, dass wir müssen Menschen darüber erzählen. Wir als Menschen, die darüber wissen, müssen das Menschen erzählen. Und was wichtig ist, dass Menschen zuhören. Dass die nicht sagen, ja, aber wie Rittersport, weil dieser Zitat, als wir das gehört hatten, hatten wir auch eine große Demonstration, eine große Kampagne Milka No More gemacht, zusammen mit Before Ukraine, gegen Mondelez, aber wir hatten auch über Rittersport gesprochen. Auch am Anfang des Angriffskrieges, in dem ersten Jahr, waren wir vor dem Rittersport, haben da auch demonstriert. Also als wir dieses Zitat über russische Kinder gehört hatten, wie kann man sowas sagen, wenn was wir, worüber wir sprechen, ist eine Zukunft von Kinder. Wenn wir sprechen über, was jetzt gerade in Russland passiert, ist ein Regime. Was Menschen nicht verstehen, ist, dass 81% der Menschen in Russland Putin unterstützen, diesen Krieg unterstützen. Und was wir verstehen müssen, ist, dass Menschen, Kinder in der Ukraine leben, sind in Krieg geboren und alles, was sie wissen, ist Krieg. Die wissen, wie sich wegzustecken, wenn die eine Sirene hören. Die, in Krivilich wurde ein Spielplatz angegriffen mit einer Drohne oder einer Rakete. Da wurden 9 Kinder umgebracht. Und das ist die Realität von Kindern in der Ukraine.
Und das ist auch der Zusammenhang, den du sofort vor deinem inneren Auge hast, wenn du dann hörst, auch russische Kinder wollen Schokolade essen.
Weil das Ding ist, dass wir nehmen kein Schokolade weg von russischen Kindern. Wir nehmen deutsche Marken weg von russischen Business-Sphere. Weil das Ding ist, dass die zahlen Steuergelder, die dann zu Kriegsbudget contribute. Und das Ding ist, dass was wir verstehen müssen, ist niemand spricht über Schokolade. Niemand spricht über diesen Produkt. Wir sprechen über Geld, die indirekt für Waffen bezahlt, für Waffenproduzierung in Russland bezahlt. Und diese Waffen, die werden dann Ukraine angreifen, ukrainische Kinder angreifen. Aus Before Ukraine sehr schön in ihren Artikel geschrieben hatten. Und es gibt, wir verstehen, dass diesen Tags, die da zahlen müssen für den Austritt, dass die verlieren dann 4% von den Produkten, von den, also das alles verstehen wir von ökonomischer Seite. Aber es gibt Laws, es gibt Human Rights. Und wenn diese Geschäfte dann in Russland arbeiten, die haben mehr Verantwortung, weil mit dieses Steuergeld contributes to the Kriegsbudget. Das Prozess, die man anfangen muss, die eine Firma anfangen muss. Und bei diesem Prozess ist es wichtig, auch Ukraine zu unterstützen. Weil dann können wir auch sehen, dass diese Firmen, diese deutschen Marken, die haben ein Verständnis über was in der Welt jetzt gerade passiert. Die verstehen, dass Kinder wurden in der Ukraine getötet, dass Männer, Frauen, Familien wurden zerstört, dass Kinder in der Ukraine ohne Vätern, ohne Müttern jetzt gerade groß geworden. Und das Ding ist, dass es ist sehr wichtig, dass es gibt diese moralische Verantwortung, die Marken in unserer 21st Century Realität haben müssen, weil wir leben immer noch in einer Demokratie. Diese deutschen Marken, die sind nicht russische Marken, die sind deutsche Marken. Deutschland ist ein demokratisches freies Land, die in Russland immer noch arbeiten. Und die morale Verantwortung dieser Werten, die diese Marken haben, die müssen nicht Vorbild, sondern eine wirklich Reflection von deutschen Werten sein. Und als eine Ukrainerin, die in Deutschland lebt, ich will, dass diese Werten Demokratie werden. Und was diese Marken, die jetzt gerade in Russland noch gar keinen Ausstiegsprozess angefangen haben, zeigen, ist, dass wir normalisieren Krieg in der Ukraine. Wir normalisieren, dass Kinder und dass Ukraine und Ukraine würden jeden Tag von Russland angegriffen und das ist für uns okay.
Das Schwierige, das habe ich bei der Recherche gemerkt, ist ja überhaupt mal Antworten zu bekommen von diesen Unternehmen oder Begründungen oder auch gerne eine Erklärung, wie der Ausstieg geklappt hat, denn auch das gab es ja. Es gab ja Unternehmen, die 2022 sofort gegangen sind oder mindestens mal alle Läden geschlossen haben oder ähnliches. Aber kaum ein Unternehmen war bereit, mit mir zu sprechen. Du wirst jetzt nicht so überrascht sein, nehme ich an. Was ich zu lesen bekommen habe, das gibt es dann gleich hier noch im Podcast zu hören. Ich sage das deshalb, weil mein Eindruck war, dass manche Unternehmen es womöglich sich zumindest kommunikativ auch versuchen, sehr leicht zu machen, indem sie nämlich diese Geschäftstätigkeit und den Geschäftserfolg, also Geld verdienen, nochmal aufsplitten. Wir beide haben jetzt ja schon über Steuern gesprochen und über Kriegsfinanzierung. Es gibt aber ja das, was von den Steuern übrig oder nach Steuern übrig bleibt, also der Gewinn. Und Ritter Sport beispielsweise kommuniziert jetzt auf seiner Website, ich verlinke das gerne auch alles auf meiner Steady-Seite, dass man alle Gewinne aus dem Russland-Geschäft wohltätigen Zwecken zukommen ließe. Ich finde, dass im Angesicht dessen, was du jetzt erzählst und wie du es siehst, womöglich mehr ein PR-Move als alles andere. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Erzählungen und Ritter Sport ist eins von den Unternehmen, die mir dazu aber nichts gesagt haben. Die sagen, so einfach ist es halt nicht. Wir können nicht einfach unser Geschäft da einstellen. Wir können erst recht nicht schließen. Da wird dann gerne zum Beispiel gesagt, es gibt die Angst vor Enteignung, also dass der russische Staat sich dann das Unternehmen greift, die Immobilien greift und so weiter und man letztlich sehr, sehr hohe Verluste dadurch hätte. Auch dazu habe ich jemanden angefragt, der sich juristisch damit auskennt und die Person hat leider auch über jetzt 2 Wochen leider gar keine Zeit gefunden, uns das mal genauer zu erklären, wie schwierig es denn tatsächlich ist, auszusteigen. Mir ist wichtig, diese ganzen Seiten darzustellen, weil das, glaube ich, auch zeigt, wie kompliziert es ist, sich ein ordentliches Bild zu machen. Zuletzt, das habe ich jetzt gerade in der Vorbereitung gelesen, hat nämlich trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die es angeblich oder tatsächlich auf russischer Seite gibt, trotz der Möglichkeiten, wie Ritter Sport es macht, Gewinn und Steuern zu trennen, der riesengroße Konsumgüterhersteller Unilever es geschafft, das Russland-Geschäft zu verkaufen. Und Unilever, das wissen jetzt viele vielleicht nicht, deswegen sage ich es, Unilever stellt zum Beispiel die in Deutschland beliebten Produkte von Knorr her, also Suppen, Soßen, Fertigessen und so weiter. Knorr ist in Deutschland riesengroß. Die haben es geschafft. In Klammern, was es da für Nebenabsprachen gab und was dann womöglich mit dem Russland-Geschäft passiert, sollte der Krieg irgendwann mal vorbei sein, das weiß ich nicht. Aber es gibt auch Gerüchte aus der Branche, dass es durchaus noch mal Verträge zu Verträgen gibt, sodass es vielleicht Rückkaufoptionen oder Ähnliches gibt. Ob das für Unilever gilt, weiß ich aber nicht. Wladislava, wie geht es dir insgesamt damit, wenn du nach 8 Jahren in Deutschland dieses ganze Hintergrundwissen einerseits hast, aktivistisch aktiv bist, du hast Familie in der Ukraine, du gehst aber hier in Deutschland einkaufen und du siehst diese Marken hier im Regal und du siehst den Ehrmann-Joghurt oder Hochlandkäse oder die Milka-Schokolade und. Was machst du denn dann?
Bei uns in der Ukraine gibt es eine App, das heißt Zrada. Zrada auf Englisch ist Betrayal. Und mit dieser App kann man einkaufen gehen und sehen, welche Marken in den Prozess sind, welche Marken sind Total Betrayal und welche Marken sind gut. Also welche Marken sind schon ausgestiegen oder hatten schon sehr viel also gemacht. Was du jetzt gerade meintest, welche Organisationen wurden unterstützt? Welche Vereine würden unterstützt? Welche Menschen? Was unterstützt ihr mit euer Geld? Aber das ist auch wichtig. Einfach zu sagen, dass wir geben Geld an das Gute, alles, was übrig bleibt. Warum nicht, wenn ihr weißt, dass euer Steuergeld zum Kriegsbudget in Russland contributes, warum geht dieser Geld nicht an ukrainische Civil Society oder auf Aufrüstung für die Ukraine, sodass wir Luftabwehrsysteme kaufen können, sodass wir unsere Menschen in der Nacht in Ukraine in keinen U-Bahn schlafen müssen, sondern zu Hause in einem Bett. Deswegen, also das ist auch dieser Hypocrisy, diese Ignorance, also dass Menschen nicht ignorant, sondern also dass Menschen das wirklich ignorieren, diesen Fakten und weiter diese Marken kaufen, weil naja, Milka ist, ich habe Kinder und Milka schon immer seit Kindheit gegessen. Es ist nicht so, dass ich nie in meinem Leben Milka gekauft hatte. Aber das Ding ist, dass es gibt so viele in unserer Zeit, jetzt auch in Deutschland, es gibt so viele sustainable, innovative Firmen, die wirklich schön sind. Also zum Beispiel ich hatte Tony's Chocolate gekauft. Ich kaufe immer Tony's Chocolate und das ist unglaublich toll. Ich meine, es gibt so viele Alternativen bei Menschen, die wirklich, wirklich diese Werten haben. Und was ich selber als eine Person auch als eine Aktivistin, aus einer demokratischen Zivilgesellschaft, ist es sehr wichtig, bei unseren Werten zu bleiben. Jetzt gerade bei uns, bei der Welt, in der wir leben, bei der Realität, in der wir leben, es ist sehr wichtig, diese Werten, demokratische Werten, weiter bei sich zu haben und keine Augen zu schließen auf die Realität.
Dann eine gute Überleitung zu einer Sache, die ich dir auch gerne mal erzählen möchte. Denn ich habe ja einige Firmen angeschrieben und um Stellungnahme gebeten, so heißt das ja. Und eine einzige hat mir geantwortet und hat mir angeboten, wir können ja ein Hintergrundgespräch führen über das Thema Russland-Geschäft einer deutschen Firma. Das habe ich gerne angenommen. Wir haben dann Anfang dieser Woche gesprochen. Ich darf aber, und das ist es nun mal bei Hintergrundgesprächen, ich darf nicht sagen, welche Firma es war. Ich darf auch nicht sagen, was die herstellt. Das ist also gerade für einen Podcast doof, aber es ist off the record, so ist es. Ich darf aber ein bisschen trotzdem daraus erzählen. Und ich fand es ganz interessant, wenigstens einmal die andere Seite zu hören und auch zu hören, was dort womöglich erlebt wird. Da habe ich so drei Sachen mitgenommen, die ich dir jetzt auch mal erzählen würde, weil mich interessiert, wie du es siehst und ob du überhaupt das dann glauben kannst. Mein Eindruck war, das war sehr glaubhaft. Da wurde mir zum einen gesagt, erstens, man habe ja auch in Russland Angestellte, teilweise über viele Jahre, also in Deutschland heißt das ja dann Betriebszugehörigkeit, und denen würde man sich dann eben verpflichtet fühlen, und man hat sich oder habe sich die Frage gestellt, was haben die eigentlich davon, wenn wir die jetzt rausschmeißen? Wenn wir unseren Standort zumachen, dann haben wir da ein paar mehr Arbeitslose in Russland. Übrigens, von denen man meinte, das kann ich natürlich überhaupt nicht überprüfen, die seien dem Krieg gegenüber mehr als kritisch eingestellt. Gehören also nicht zu den von dir genannten 80%. Wurde mir so gesagt, dass das Zweite ist, dass man gesagt hat, wir haben auch versucht, in unserem Maße zu helfen, einerseits unseren Menschen dort vor Ort, auf der anderen Seite, und das fand ich interessant, weil wir so viel über Steuern reden, wurde mir gesagt, so viel verdienen wir da gar nicht, unter anderem, weil der Rubel so abschmiert. Das heißt also, dass dieses Argument, so viel die Gewinne und auf die wolle man nicht verzichten, sei zumindest für das Unternehmen so gar nicht mehr relevant. Und das Dritte, und darüber habe ich ehrlich gesagt so noch gar nicht nachgedacht, war die Überlegung und ist sie bis heute in dem Unternehmen und ich vermute in anderen auch, wenn es denn stimmt, wenn wir auf den russischen Markt verzichten, also einfach ein großer Markt, viele Menschen, wie Ritter Sport sagen würde, viele Kinder, die Schokolade wollen, da hängen tatsächlich auch Arbeitsplätze in Deutschland dran. Und man hat wohl auch Sorge vor einer Reaktion in Deutschland, wenn man sagt, wir entlassen hier jetzt Menschen, weil wir in Russland das Geschäft zumachen. Wie findest du diese Einordnung? Ich kann wirklich nur sagen, das ist einfach nur mein Eindruck gewesen, die waren schon ernst gemeint, meine ich, gesehen und gehört zu haben. Also wirklich glaubhaft. Überprüfen kann ich sie aber natürlich nicht.
Ja, wie gesagt, dieses Thema ist sehr kompliziert. Es gibt viele Dimensionen, die da reinkommen. Was wir verstehen müssen, ist, es ist schwer. Es ist schwer, diesen Ausstieg zu machen, und man würde was dabei verlieren. Aber das Ding, was man am Ende gewinnt, ist, dass man kein Geld zu dem Kriegsbudget contribute. Also ich weiß nicht, die Werten von den Menschen, die da in diesen Firmen arbeiten. Was wir verstehen müssen, ist, dass diese Firma, vielleicht verdienen die nicht so viel, aber am Ende, die sind ein Teil von diesem riesigen Markt, und mit was über die Menschen in Russland gesagt wurde. Russland kann ohne Druck nicht verlieren. Russland kann ohne Druck nicht diesen Krieg beenden. Das Ding ist, dass was wir jetzt gerade in Russland haben, ist, Menschen sind bequem. Die sind bequem, weil dieser Krieg ist irgendwo auf dem TV, und auch wenn die gegen diesen Krieg ist, ist es nicht hier, weil die sind die Aggressoren. Die sind kein Victim, die sind Aggressoren. Die haben keine Raketen, keine Drohnen, die jeden Tag deren Häuser angreifen. Und die arbeiten bei diesen deutschen Marken, bei diesen deutschen Firmen, bei anderen Firmen sehr bequem und können auf dieser Realität Augen schließen. Und das Ding ist, dass Menschen in der Ukraine sind müde, weil Menschen in der Ukraine müssen zur Arbeit gehen, wenn die nur 2 Stunden geschlafen hatten, weil Russland hat die den ganzen Nacht angegriffen und die hatten den ganzen Nacht Angst, dass die sterben. Und die haben, die leben in einer Realität, wo heute bin ich hier am Leben, morgen kann ich tot sein. Menschen in Russland arbeiten sehr bequem bei deutschen Marken, bei deutschen Firmen. Und was deutsche Marken jetzt gerade sagen, ich habe eine Verantwortung. I'm so sorry, aber es gibt kein, also, dass die meinten, dass bei uns sind Mitarbeiter kritisch zu diesem Krieg. I'm so sorry. Es gibt diese 81% in einem Land von 140 Millionen Menschen. Und diese ganzen 20% sind dann bei dieser Firma, kann ich mir nicht vorstellen. Also das ist auch, für mich, das ist kein Argument. Weil ich kann das nicht wissen, die können das nicht wissen. Das ist etwas, was man nicht wirklich sehen kann. Wenn Menschen und diese Firmen sagen, dass ja, es ist nicht so leicht, wir haben Verantwortung vor den Menschen. Ja, ihr habt eine Verantwortung vor den Menschen. Und Menschen in der Ukraine wurden jeden Tag getötet. Und dieser Verantwortung, wir als ein demokratisches Land, als eine demokratische Marke, wir haben diese Verantwortung. Das ist Human Rights.
In welch großer Verantwortung siehst du ganz einfach jeden Einzelnen bei seinem Einkauf in Deutschland auf solche Produkte zu verzichten? Sprich, letztlich kann man sagen, bist du dafür ein Boykott? Sollen die Deutschen sagen, wir haben das jetzt verstanden, dann kaufen wir halt keine Milka mehr, dann kaufen wir keinen Ehrmann-Joghurt mehr. Weitere Beispiele übrigens, ich fasse die dann mal zusammen, soweit das möglich ist, auf meiner Steady-Seite, da kann jeder sehen, wie was zusammenhängt.
Das Ding ist, dass alles hilft. Und das Ding ist, dass für mich, wenn Menschen in Deutschland diese Boycotting-Aktivismus machen werden, wäre ich super froh. Weil das Ding ist, dass wir haben das in Schweden zum Beispiel gesehen mit Absolut. Ja, die ganzen Menschen, die da arbeiteten, aber auch nicht nur, auch Freunde von diesen Menschen, auch Menschen, die vielleicht allgemein Absolut-Wodka oder Absolut-Alkoholgetränke schön finden. Ja, also diese ganzen Menschen sind rausgekommen und hatten protestiert, Boykott gemacht und das ist unglaublich toll, weil dann ist dieser Firma ausgestiegen aus dem russischen Markt und das war nicht so schwer am Ende. Ja, an mir geht es so, ich habe keine Erwartungen jetzt, ja, dass alle Menschen, die in Deutschland leben, jetzt Milka boykotten, Mondelez boykotten, aber die Menschen, die diesen Podcast hören, anhören werden oder die Menschen, die einmal einen Artikel gelesen hatten, dass die danach diese Entscheidung gemacht haben. Dann, also für mich als eine Aktivistin, für mich als eine Person, die versteht, wie wichtig ist es, dass wir unsere kollektive Verantwortung auch sozusagen wahrnehmen, wäre das wirklich toll, weil genau diese Contribution ist, was uns näher Schritt bei Schritt, auch wenn diese Schritte klein sind, näher zum Ende des Krieges führen. Und dass wir wieder in einer friedlichen Welt leben können.
Ich finde es manchmal ganz wichtig, dass man diese großen Verbindungen dann doch so darstellt, wie sie sind. Nämlich manchmal zwar groß, aber dann doch sehr einfach und eindeutig, wenn man sich damit beschäftigt. Vielen Dank.
Dankeschön für die Einladung und für dieses wichtige Thema. Es klingt kompliziert und ist es, weil, wie gesagt, es gibt verschiedene Dimensionen, aber am Ende kommt es zu unserer Verantwortung und es kommt zu unserem Verständnis von Realität, in dem wir uns befinden. Und genau, danke, dass ich hier sein könnte.
Und bevor ich jetzt gleich mit der Verbraucherschützerin Britta Schautz sprechen kann über ja, auch Produkte, die aus Russland bei uns im Supermarktregal landen. Bevor wir dahin kommen, sind hier die Antworten der Unternehmen, die ich mal angeschrieben habe, um zu fragen, wie sie denn zu ihrem Russlandgeschäft so stehen. Ehrmann, besten Dank für Ihr Interesse an Ehrmann. Ich darf Ihnen mitteilen, dass wir hierzu keine Stellung nehmen möchten. Centis,
ihr wisst schon, der Hersteller von Marmelade und Müsli-Riegeln und so weiter. Bezüglich unserer aktuellen Geschäftstätigkeit in der Russischen Föderation teilen wir Ihnen Folgendes mit. Aufgrund des unprovozierten Angriffskriegs auf die Ukraine durch Russland haben wir unsere ehrgeizigen Russlandpläne gestoppt. Wir produzieren nicht in Russland und wir halten uns an das beschlossene Embargo. Stork. Wir nehmen zu Fragen in Bezug auf Aktivitäten in Russland nicht öffentlich Stellung. Rittersport. Hat mir nicht geantwortet. Mondelez, der Hersteller von Milka, hat mir auch nicht geantwortet. Beiersdorf, der Hersteller von Nivea unter anderem, hat mir nicht geantwortet. Und Hochland, die Käserei, die die berühmten Hochlandscheiben macht, landen bei uns auch häufig im Einkaufswagen. Die Kinder mögen die. Hatte auch nichts zu Russland zu sagen.
Es ist nicht egal, was du wo einkaufst.
Und ich würde mal sagen, wenn die nicht mit uns reden wollen, dann reden wir halt weiterhin über sie. Das können wir ja ganz gut. Britta Schautz ist jetzt bei mir, Verbraucherschützerin von der Verbraucherzentrale Berlin und ständiger Gast hier bei Radikal und Reduziert. Hallo Britta.
Hallo.
Was erreicht dich denn aktuell zum Thema unseres Podcasts Russland, Geschäfte deutscher oder internationaler Unternehmen? Und gibt es noch andere Fragen mit Russland oder Ukraine-Bezug?
Also als der Krieg ausbrach, waren es natürlich schon die Nachfragen der Menschen einerseits, ob dieser Krieg, der von Russland begonnen wurde, ob der jetzt der Auslöser ist für diese Preissteigerung und ob die gerechtfertigt sind, ob das alles wirklich auf den Krieg zurückzuführen sind oder ob wir da Mitnahmeeffekte haben. Warum die Lebensmittel jetzt so teuer sind, auch wenn es Produkte sind, die vielleicht gar nicht aus Russland kommen. Also das war schon sehr häufig die Frage. Und ich habe mal wirklich alle gescannt, die wir so hatten, einmal eine Rückfrage, woran erkenne ich denn überhaupt, dass die Lebensmittel aus Russland kommen, denn ich möchte Russland nicht unterstützen. Aber es ging jetzt nicht um Unternehmen, die nach Russland liefern.
Wie viele russische Produkte haben wir denn überhaupt hier im normalen Supermarkt und woran erkenne ich es denn dann letztlich?
Ja, ganz spannend. Also ich habe mir jetzt, einerseits weiß ich natürlich, woran man es erkennt, das machen wir aber gleich im zweiten Schritt, glaube ich, habe ich einmal mal geguckt, was exportiert Russland eigentlich hauptsächlich an Lebensmitteln. Und da haben wir eine Mischung aus Weizen und einem anderen Getreide. Das ist schon eher Richtung Futter. Dann haben wir Gerste. Daraus werden natürlich auch Getreideprodukte gemacht, aber auch Bier. Schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht, genau. Und dann haben wir noch viel Sonnenblumenöl. Sonnenblumenanbauland ist Russland wirklich sehr, sehr stark. Dazu natürlich Sonnenblumenkerne auch. Geflügelfleisch und Fisch. Das sind so die Lebensmittel, die zu uns kommen. In verarbeiteten Produkten kann natürlich auch russische Sachen drinstecken, aber das sind so die Hauptprodukte, die Russland anbaut. Wenn ich rausfinden will, wo ein Lebensmittel herkommt, ist das manchmal gar nicht so einfach. Also fangen wir mal bei unverarbeiteten Sachen an. Geflügelfleisch zum Beispiel, da wissen wir, da muss draufstehen, wo kommt es eigentlich her, wo hat das Tier gelebt. Aber sobald ich schon so Geflügel-Nuggets habe zum Beispiel, die frittiert sind oder paniert, da muss das schon wieder nicht mehr draufstehen. Da haben wir verarbeitetes Fleisch. Und es kann natürlich auch ein Unternehmen aus Deutschland draufstehen und es steckt aber Fleisch aus Russland drin. Das wäre möglich. Das muss nicht deklariert werden. Außer, da steht jetzt irgendwie deutsches Geflügel oder es ist irgendwo ein anderer Länderbezug. Wenn das dann abweicht, dann müsste das gekennzeichnet werden.
Und wie ist das dann beim Sonnenblumenöl, dass der dann wirklich ein sehr reines Produkt ist?
Das ist ein sehr reines Produkt, aber das ist ein Lebensmittel, da muss ich die Herkunft gar nicht draufschreiben. Außer ich habe ein Bio-Sonnenblumenöl. Das ist immer so der Ausweg, den man hat. Denn ja, es ist ein Monoprodukt, aber so eine Deklaration, wo ein Lebensmittel herkommt, ist bei Fleisch und bei Fisch zum Beispiel vorgeschrieben. Aber bei anderen Monoprodukten ist das völlig freiwillig. Außer bei Bioprodukten, da muss eine Herkunft draufstehen. Aber leider sind wir jetzt auch nicht so glücklich drüber. Da kann auch draufstehen aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Also wenn da jetzt nur steht aus EU-Ländern, bin ich auf der sicheren Seite. Bei allem anderen, es kann natürlich auch gemischt sein. Aber Bioprodukte sind schon eher nochmal ein Hinweis. Da kann ich nachgucken, da finde ich es wahrscheinlich raus. Bei vielem anderen schon tiefgekühlte Beeren zum Beispiel, die nicht bio sind. In meinem Kopf ist es irgendwie auch relativ unverarbeitet, aber muss die Herkunft nicht draufstehen. Und auch da können Beeren zum Beispiel mal aus Russland kommen.
Welche Informationen hast du denn darüber? Über welche Mengen sprechen wir da? Denn wir sprechen ja viel über Sanktionen, über eingestellte oder einzustellende Gaslieferungen und so weiter. Wenn man sich aber vorstellt, hier kommen massenweise Lebensmittel aus Russland, die wir als Verbraucher nicht mal von der Menge her nachvollziehen können, da kann es doch schnell um wirklich große Summen gehen, die nach Russland fließen.
Es kann schon schnell um große Summen gehen, aber eine gute Nachricht, wir kriegen nicht so viele Lebensmittel aus Russland. Also Russland produziert eher andere Dinge, was aber oft nicht mitbedacht wird, Düngemittel kommen auch ganz viel aus Russland. Auch das würde wieder für Bioprodukte sprechen, weil da darf ich ja gar keinen Stickstoffdünger zum Beispiel einsetzen für die Herstellung. Und das heißt, da wäre auch ein russischer Weg schon mal verbaut. Was im Supermarkt noch häufig landet, ist eben auch russischer Fisch, denn die russische Fangflotte ist relativ groß.
Ja, alle reden nur über die Schattenflotte, ne? Heißt das Schattenflotte?
Ich glaub, ja, die gibt es auch noch, genau, aber ja. Die fischt nicht. Also naja, die Fischdaten.
Ja, genau. oder zerstört Datenkabel. Aber von wie viel Fisch reden wir denn da und wie erkenne ich es denn dann, wenn ich jetzt Fisch kaufe?
Es ist ein großer Anteil, gerade wenn es um Alaska-Seelachs geht. Das ist ja der liebste Fisch der Deutschen, der eigentlich gar kein Fischstäbchen. Lachs ist. Fischstäbchen, da steckt Alaska-Seelachs drin, aber den gibt es auch unpaniert zum Beispiel. Und da gibt es eigentlich drei große Bestände, aus denen wir was bekommen. Und einer davon ist ein russischer, nämlich das Ochotskische Meer. Das Gute ist ja nun mal, bei unverarbeitetem Fisch muss das Fanggebiet auch draufstehen. Das heißt, wenn ich jetzt kein paniertes Fischfilet habe, muss draufstehen, kommt es aus dem Ochotskischen Meer oder zum Beispiel, was wir eher empfehlen würden, aus Alaska. Das wäre ein besserer Fanggrund. Bei den Fischstäbchen, das ist zwar ein verarbeitetes Produkt, aber da sind die Hersteller sehr vorbildlich. Da steht in der Regel auch das Fanggebiet drauf. Und da würde ich als Verbraucher, wenn mir das wichtig ist, dass das eben nicht von dieser Flotte gefangen wird, würde ich den Fisch meiden und halt vorher auf der Verpackung nachgucken. Das findet man schon auch.
Okay, damit sind wir jetzt ja mitten im Thema. Du hast eben schon einmal angedeutet, quasi Bio statt Boykott, Fragezeichen. Ist das eine Lösung oder stehen wir bald alle vor dem Tiefkühlregal und drehen eine Iglu-Packung nach der nächsten, um zu gucken, dass der Fisch bitte auch wirklich aus Alaska kommt? Wie würdest du sagen, sollte man damit umgehen? Vladislava, mit der ich vorhin sprach, sagte zum Beispiel, natürlich hat sie in ihrem Leben auch schon zig Milka-Schokoladen verputzt, aber jetzt ist es halt Tonys Schokolade aus Holland, mit der sie sich dann viel wohler fühlt. Also das heißt, sie versucht dann sozusagen die Produkte zu ersetzen. Was meinst du? Wie sollte man vorgehen, wenn man sagt, ich würde von Deutschland aus dann gerne was tun?
Ja, also ich habe mich ja auch immer gefragt, trifft das dann die Richtigen? Aber das ist natürlich eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss. Mhm. Wenn mir das total wichtig ist, wenn ich nicht will, dass mein Geld irgendwie auf russische Konten fließt, sollte ich schon bewusst einkaufen und sollte schon gucken, wo könnte ich denn das Ganze meiden? Also beim Fisch ist es natürlich einfach, gerade beim Unverarbeiteten, beim Sonnenblumenöl, da kann ich umsteigen auf Rapsöl. Das produzieren wir hier in Deutschland auch relativ viel. Und bei Bioprodukten erkenne ich in der Regel, wo es herkommt. Ich habe jetzt noch gelesen, Tee kommt manchmal auch aus Russland. Das ist auch relativ schwer zu finden wahrscheinlich, aber auch hier hilft eine Bio-Kennzeichnung weiter. Es ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt mein Beitrag. Ne? Wenn ich das nur alleine mache, bringt das ja meistens nicht so viel. Das stimmt schon. Also ne, wenn jetzt eine Teepackung weniger gekauft wird oder ein Fisch weniger, das wird niemand merken. Aber es ist nicht so, dass Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt keinen Einfluss haben. Das würde ich immer von mir weisen, denn einerseits ist es die Entscheidung für mich selber, aber andererseits, wenn viele Verbraucher auch sagen, das Produkt möchte ich nicht, dann verschwindet das ja auch irgendwann. Was immer mein Lieblingsbeispiel ist, für die Macht der Verbraucher sind die Käfigeier, die verschwunden sind. Die gab es früher im Supermarkt. Die Eier aus Käfighaltung, die eben mit der 3 gekennzeichnet waren, da gab es große Kampagnen, 3 steht für Quälerei. Und da waren die Verbraucher die Ersten, die gesagt haben, wir wollen die nicht mehr kaufen. Die waren viel schneller als eine gesetzliche Regelung, die jetzt die Käfighaltung ja hier in Europa auch sehr, sehr eingeschränkt hat und fast ganz verboten hat. Und von daher, wenn alle das mitmachen würden, dann hätte das schon einen Einfluss.
Und um das mal jetzt wieder ins Verhältnis zu setzen zu unserem Thema, das waren jetzt ja Beispiele bezogen auf Produkte, die einen unmittelbaren Russlandbezug haben. Also irgendwie mindestens ein Bestandteil kommt aus Russland. Es ist natürlich dann was anderes, wenn ich sage, ich kaufe mir hier gelegentlich Produkte, die es so eins zu eins auch in Russland gibt, womöglich sogar von einem internationalen Unternehmen. Da stellt sich mir schon die Frage, nehmen wir das Beispiel Milka, wie würde denn Mondelez reagieren, wenn Deutschland jetzt komplett keine Milka mehr verzehren würde? Das würde das Russlandgeschäft ja tatsächlich erst einmal gar nicht treffen und auch nicht die Steuerzahlungen in Russland, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht, aber natürlich die gesamten Strukturen des Unternehmens. Ich glaube aber auch, das ist sehr, sehr schwierig durchzusetzen, dass man sagt, ich boykottiere jetzt diese eine Firma. Das ist natürlich was, was der Verbraucher selber auch schlecht entscheiden kann. Das ist eher so eine Handlung der Händler zum Beispiel, die dann sagen, wir listen das gar nicht mehr bei uns. Die haben natürlich deutlich mehr Hebelwirkung, indem sie einfach den Zugang zum Markt schaffen oder eben auch nicht. Und aber natürlich sind diese Sparten häufig auch getrennt, ne? Also das Auslandsgeschäft ist meistens eine ganz andere Nummer. Also das Geschäft in verschiedenen Ländern wird auch von verschiedenen Niederlassungen dieser großen Unternehmen natürlich bearbeitet. Und die Frage ist, ob das überhaupt das Russlandgeschäft betrifft. Ja, sehe ich auch so.
Es geht ja auch nicht um einen Boykottaufruf. Ich habe mich einfach nur insgesamt gefragt, ob das Ganze denn überhaupt irgendwas nutzt oder ob wir als Verbraucher dann doch mehr Macht haben, als man manchmal meint. Du sagst grundsätzlich ja. Und das hört man ja von Brancheninsidern interessanterweise immer wieder. Da habe ich ja häufig den Eindruck gehabt, am meisten Respekt herrscht tatsächlich vor dem Verhalten der KonsumentInnen, weniger noch als vor Behörden oder vor gesetzlichen Regelungen teilweise. Und ein Beispiel für das, was du gerade gesagt hast, scheint mir zum Beispiel auch die Warenhauskette Globus ja zu sein. Globus ist ja aktiv in Russland, genau wie die Metro. Und Globus hat jetzt das Russland-Geschäft getrennt. Nicht verkauft, aber abgespalten. Ich habe sowieso während der Recherche gehört, es gibt auch viele Modelle und Konstruktionen, die Unternehmen gerade nutzen, um womöglich sagen zu können, man hätte es verkauft, aber dann gibt es vielleicht noch einen weiteren Vertrag für die Zeit nach dem Krieg und so weiter. Also ist alles schwer zu durchblicken, aber die Globus-Warenhäuser gibt es weiterhin in Russland wie in Deutschland. Ist allerdings ein gutes Beispiel dafür, dass man sich fragen kann, nützt es jetzt was, dann hier in Deutschland nicht mehr zum Globus zu gehen? Schon rein von der Rechtsform her scheint mir der Eindruck zu sein, nein, das würde überhaupt nichts ändern. Und wir haben in dieser Episode ja gelernt, viele Unternehmen haben teilweise meiner Ansicht nach auch wirklich zu Recht Sorge vor einem Arbeitsplatzverlust in Deutschland, wenn der russische Markt wegbricht, mal abgesehen von den Arbeitsplätzen in Russland. Was machst du denn jetzt mit all diesen Erkenntnissen und als Verbraucherschützerin, was dieses Thema angeht?
Ja, also ich glaube, dadurch, dass du mich dazu jetzt nochmal angefragt hast, ist mir das auch nochmal bewusst geworden. Also ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, weil ich glaube, für meinen persönlichen Warenkorb habe ich sehr, sehr wenig russische Lebensmittel. Ich glaube wirklich, die Unternehmen befürchten zu Recht eine Reaktion der Verbraucherinnen und Verbraucher. Denn das sind die, die Sachen kaufen, die ihnen einfach auch, ja, die bescheren ja einfach den Unternehmen auch ihren Umsatz und damit auch ihr Abendbrot. Und ich glaube, dieser Macht sollten wir alle auch noch mal sehr bewusst sein, dass wir sie eigentlich gemeinsam haben. Wenn wir sie einzeln vielleicht nicht haben, aber gemeinsam haben wir sie schon.
Dann hoffe ich doch jetzt stark, dass diese Episode ein bisschen dazu beiträgt, dass wir einfach wacher durch den Supermarkt gehen und vor allem uns jetzt selbst überlegen, wie wir mit einzelnen Unternehmen oder ihren Produkten, die vielleicht unsere Lieblingsartikel sind, umgehen. Nochmal, das alles war jetzt kein langer Boykottaufruf. So einfach ist es tatsächlich nicht. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Britta, vielen Dank dir an dieser Stelle.
Ja, danke auch von meiner Seite.
Tja, und jetzt? Weiß ich auch nicht. Ich gucke jetzt mal bei mir in den Kühlschrank. Ich checke die nächste Einkaufsliste, um einfach mal zu sehen, wie viele der Produkte, die ich heute hier genannt habe, eigentlich bei mir so rumstehen und darauf warten, gegessen zu werden. Die Hochlandscheiben habe ich ja erwähnt, aber ehrlicherweise, wie ich jetzt damit konkret beim nächsten Einkauf umgehe, da bin ich mir selber noch nicht so 100%ig drüber im Klaren. Bis auf eins. Es fällt mir tatsächlich nicht leicht, manche Produkte jetzt weiterhin zu kaufen. Und der Umgang von diesen Unternehmen in der Kommunikation über ihr Russlandgeschäft, der spielt für mich gerade eine ganz große Rolle. Denn solche Zitate wie vom Mondelez-CEO oder von Ritter Sport, die finde ich dann irgendwie für sich genommen fast noch problematischer als die reine Tatsache, in Russland weiter Geschäfte zu machen, denn darüber habe ich ja gelernt, wenn auch nur in einem Hintergrundgespräch und nicht öffentlich, dafür gibt es Gründe, auf die kommt man so dann erstmal doch nicht, wenn sie denn stimmen. Sagt mir gerne mal, wie ihr jetzt umgeht mit dem heute Gelernten. Was macht ihr beim nächsten Einkauf? Wie denkt ihr jetzt über die Firmen? Wie denkt ihr über die Kommunikation dieser Firmen und ganz allgemein? Habt ihr vor, das weiterzuerzählen, was ihr heute gehört habt? All das lasst es mich gerne wissen. Schreibt es hier in die Kommentare oder meldet euch für den Newsletter an. Der ist gratis, freut mich sowieso, wenn ihr das tut. Und dann könnt ihr auch direkt mir dort eine Nachricht schicken bei Steady. Den Link findet ihr in den Shownotes. Empfehle ich jetzt sowieso, denn auf der Steady-Seite werde ich eine Menge weiterführende Informationen zusammentragen, damit ihr auch nochmal in Ruhe nachlesen könnt und einen Überblick darüber erhaltet, welche Unternehmen eigentlich was produzieren, wenn euch das jetzt aus gegebenem Anlass dann doch stärker interessiert, als ihr vorher gedacht hättet. Vielen Dank für heute. Wir hören uns ganz bald wieder.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.